Willkommen bei der Podcast der Bendy Truck.
Stefan Vögel, das ist nicht nur ein toller Name, sondern ein ganzes Programm. Der sitzt mir heute gegenüber und wir werden einen retrospektiven Blick zurück auf sein Leben, sein Werk werfen und auch einen Blick in die Zukunft. Hallo Stefan.
Hallo, das klingt schon bedrohlich fast.
Genau, ich will ein bisschen aus der Reserve locken natürlich. Ja, du bist ja ein sehr vielseitiger Schreiberling, Theaterschaffender, Kabarettist, Schauspieler. Du zählst zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schriftstellern, würde ich mal sagen. Und das wissen die wenigsten im Ländle und das werden wir jetzt mal ändern. Wie ist es dazu gekommen nach der, fangen wir mal an, vielleicht Kindheit, Volksschule in Gurtis?
Okay.
Gurtis ist ja bei Frastanz, oder?
Gurtis ist oberhalb von Frastanz auf ungefähr 1000 Meter, ein kleiner Ort mit 300 Einwohnern. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Also das Tolle an einem kleinen Dorf ist, dass es ein Mikrokosmos ist, dem man nicht auskommt. Also anders als in der Stadt, wo man seine Peergroups findet, gibt's das in einem kleinen Dorf nicht. Man muss mit allen leben und dadurch erlebt man natürlich auch viel. Man kommt einfach in Häuser rein, wo man sonst vielleicht nicht reinkommt, wo sich in einer Stadt so die Schichten schon früh trennen. Und das gibt's in einem Dorf eigentlich nicht. Und dazu kam noch, dass wir ein Gasthaus hatten. Und das ist wie eine Durchgangsstation für Lebenswelten, sage ich jetzt einfach mal. Und das kriegt man als Kind mit, ohne dass man natürlich dran denkt, dass mal was draus wird, jobmäßig. Aber
das hat dich geprägt.
Das glaube ich sehr, 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 sehr.
Nicht unerwähnt lassen natürlich deine Schwester, die Maria Neuschmidt.
Ja.
Also hast du noch mehr Geschwister?
Ich hatte 5, jetzt sind wir leider nur noch 3.
Okay, und 2 davon sind in den Beruf der Bretter, die die Welt bedeuten, laut Shakespeare.
Genau, also meine Schwester ist wirklich klassisch ausgebildet. Die hat das Mozarteum gemacht in Salzburg und ich komme aus dem Nichts.
Okay.
Jetzt mal sagen, genau.
Ja, dann quasi deine Kindheit, Volksschule in Gurtis. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, nach der Volksschule bin ich ins Bundesgymnasium nach Feldkirch. Das habe ich auch als sehr bunt empfunden und sehr lustig. Also ich bin mal
Kulturschock?
Vielleicht das erste Jahr noch ein bisschen, aber danach eigentlich nicht mehr. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich nicht genau gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Dann bin ich nach Wien ein Jahr, weil ich Lehramt machen wollte für Latein und Englisch. Habe aber nach einem Semester habe ich das abgebrochen, weil ich wusste, das ist nichts. Dann bin ich gewechselt nach Zürich an die Uni und habe Wirtschaft studiert. Das habe ich fertig gemacht. Und aber während des Studiums habe ich immer schon Kabarett geschrieben und gespielt. Und als ich mit dem Studium fertig war, da konnte ich schon davon leben. Und da war es dann für mich keine Frage mehr, dass ich ins Kunstfach gehe.
Verstehe, ja. Und was war denn so dein erstes Stück, das vielleicht prägendste?
Also das erste Stück, das ich wirklich komplett selbst getextet habe, das war Grüß Gott in Vorarlberg 1, 1991, glaube ich.
Das war ja mega erfolgreich.
Na, das erste noch nicht. Da haben wir ungefähr so 10 Aufführungen gehabt. Und das zweite dann aber ein Jahr später, da waren es dann schon 40 und beim dritten waren es dann, glaube ich, 120. Und es ist nicht immer ganz nach oben. Es hat dann schon einen Knick mal auch gehabt, aber alles in allem lief das eigentlich immer gut.
Doch. Aber du bist doch sehr prägend gewesen für dieses Vorarlberger Volkstheater, das dann auch später das FOFO, oder?
Ja.
Unter deiner Feder quasi groß gemacht wurde.
Also es ist so, nach 10 Jahren Kabarett wollte ich einfach auch Theaterstücke schreiben. Ich wollte dann einfach die nächste größere Form testen. Und mit Ende 20 habe ich das gemacht und das habe ich ein paar Jahre gemacht, ich sage jetzt mal 6, 7 Jahre. Und dann dachte ich mir, warum machst du nicht selber Theater auf? Und das haben wir dann gemacht und das auch ja mehrere Jahre lang geführt, bis es finanziell dann nicht mehr ging und dann haben wir es umgewandelt in eine Produktionsfirma und das sind wir bis heute.
Bis heute, ja.
Genau.
Die Ideen, also du hast es angesprochen mit dem Gasthaus, da ist sehr viel natürlich wahrscheinlich auch unterbewusst als Kind schon in dich hineingeflossen, aber du hast diesen Vorarlberger Urtypen, diesen Xieberger, wie wir oft genannt werden, sehr, sehr gut dargestellt, ja, in deinen Stücken. Also da erkennt sich, würde ich sagen, jeder wieder.
Also ich glaube nicht, dass das nur ein Typ ist. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Typen. Ich glaube eher, was uns gelungen ist, ist, dass wir die Vorarlberger Volksseele ein bisschen fassen. Das ist ganz witzig. Ich habe eine Freundin, die aus Kärnten ist, also meine Freundin, und die sagt immer, ihr seid einfach anders. Und komisch, wenn man drin lebt, fällt einem das gar nicht so auf. Aber die sagt dann oft, das würde jetzt ein Kärntner nie machen oder das wäre nicht oder das wäre nicht. Ich glaube einfach, ich habe wiedergegeben, was ich sehe, und das ist offenbar sehr hiesig, nennen wir es mal so.
Mhm.
Genau.
Du bist ja mit deiner Schwester sehr oft auf der Bühne gestanden, mit der Maria Neuschmidt, aber auch mit Jörg Adlasnik und vielen, vielen anderen. Denke, das hat euch sehr zusammengebracht. Und da sind vielleicht dann auch neue Ideen entstanden durch das Spiel selbst. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Aber es ist schon so, dass ich hauptsächlich dann texte und dann probt man und dann macht man's. Aber natürlich, je mehr man etwas macht, umso mehr reizt man die Form aus, will auch andere Sachen kennenlernen, will auch andere Formen, will auch mit anderen Leuten mal spielen. Klarerweise, dass man nicht immer in derselben Gruppe ist. Also das erweitert sich dann einfach und nicht vervielfältigt sich, aber kriegt halt neue Farben, und das ist auch gut so, und ich hoffe, dass das ein Leben lang bleibt.
Mhm. Jetzt zum Schreiben selbst. Schreiben ist ja ein Prozess. Wie schreibst du? Bist du eher einer, der immer dran ist, der sich quasi den Wecker stellt und von früh bis spät oder nur, wenn es dunkel ist, schreibt oder nur auf Reisen schreibt?
Ich schreibe wie ein Beamter.
Okay.
Ich fange meistens sehr früh an, sehr früh eigentlich. Heute ganz besonders früh, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Aber sonst eigentlich um 6 Uhr fange ich an. Schreibe in der Regel bis 10 oder 11. Wenn es gut läuft, auch länger. Und das mache ich mindestens 5 Tage in der Woche, wenn es gut läuft, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich empfinde das überhaupt nicht als Last, oder ich setze mich wahnsinnig gern hin, ich spiele gern mit Text. Ich empfinde das als eine wahnsinnig tolle Arbeit. Es ist nur lustig, weil meine Kinder sagen immer, das ist so langweilig, ich sitze an dem Tisch und schreibst da stundenlang, und ihnen klar zu machen, was im Kopf da abgeht eigentlich und dass dir überhaupt nie langweilig ist, wenn du an dem Tisch sitzt. Das ist für sie ganz, ganz schwer zu fassen, weil es halt innere Welten sind. Sie hat das nichts äußerlich schaut es sicher extrem langweilig aus.
Aber bist du am Laptop im Word oder wie?
Word, ja. Also es hängt drauf an. Es hängt davon ab, ob ich Drehbücher schreibe, dann ist es eine Drehbuchsoftware. Diese Drehbuchform ist ja sehr, sehr streng. Die muss man genau so schreiben, und dafür gibt es eine Software, die das alles genau richtig macht. Formal. Mhm. Inhaltlich nicht, aber formal. Und Theater ist ein bisschen lockerer in der Form, da kann man mit Word super.
Mhm. Ja. Wie viele Theaterstücke hast du insgesamt schon über all die Jahre?
Theaterstücke sind es jetzt, glaube ich, um die 55, und Kabarett sind es irgendwie 25 oder so, schätze ich jetzt mal.
Eine Ansage, ja.
Ja, ich kann nichts anders.
Aber jetzt das Gefühl, wenn ein Theaterstück die Uraufführung hat, das ist etwas ganz Besonderes, denke ich, wenn du dann nach Deutschland oder irgendwohin eingeladen wirst als Autor. Aha. Kannst du das beschreiben? Kann man das in Worte fassen?
Naja, also was man natürlich lernen muss, wenn man jung ist, dann weiß man das noch nicht so, dann hat man das Bild des Stücks im Kopf und man denkt dann, das geht genauso auf die Bühne. Und das passiert natürlich nie, gar nie. Also das heißt, es wird immer anders. Ich sage nicht besser oder schlechter, aber anders.
Auch wenn du Regie geführt hast?
Habe ich nie.
Ah, du hast nie Regie geführt?
Nein. Das wäre ein Job, den ich nervlich, glaube ich, nicht machen würde. Nein.
Ja?
Aber es ist einfach immer anders. Es ist anders, als man denkt. Manchmal auch, wie soll ich sagen, es heißt nicht unbedingt besser oder schlechter, aber es sind andere Bilder, die man kriegt, andere Rhythmen, die man kriegt. Und der Luxus, den man beim Theater hat, wenn es gut ist, sonst ist es quälend. Das gibt's natürlich auch, dass man reingeht und denkt, um Gottes Willen, was habt ihr da gemacht? Aber wenn es gut gemacht ist, hat man den Luxus, dass man ein Stück in vielen Fassungen sieht, was beim Film ja nicht so meistens ist, oder? Ein Film wird einmal gemacht und dann ist er da, und wenn er gut ist, ist er gut, und sonst bleibt er stehen, wie er halt ist. Und im Theater hat man die Chance beim Stück, wenn's jetzt ein Renner ist, wie meine Niere beispielsweise, die habe ich jetzt, weiß nicht, 40, 50 Fassungen gesehen, und davon sind ein paar unfassbar gute, dann aber auch viel mittelmäßige, und ein paar sind halt dann nicht so. Und da leidet man dann natürlich, obwohl man, je länger man es macht, umso mehr kann man es von sich ein bisschen abgrenzen, dass man sagt, okay, da bin ich jetzt nicht schuld. Genau.
Hast du ein Lieblingsstück, wo du sagst, hey, das ist das Ding, das ist mein Meisterwerk?
Also es ist wirklich ein Phänomen. Man schreibt ja immer gleich, und man schreibt an den Dingen, die man wirklich liebt. Und wenn es fertig ist, liebt man dieses Stück, sonst würde man es nicht rausgeben. Und dann passiert etwas, das niemand weiß. Das ist so. Also eines wird ein Hit, anderes floppt. Ich habe Stücke, die ich wirklich unglaublich mag und die niemand spielt. Fertig. Die lesen alle und sagen, na, wollen wir nicht, passt uns nicht. Es ist unmöglich rauszufinden, warum das so ist. Ja, macht's aber auch spannend, weil man nie weiß, beim nächsten Stück floppt's oder geht's.
Mhm. Gehst du selber auch noch ins Theater und hast auch noch Zeit zu lesen?
Ja, eigentlich schon. Also ich schaue, dass ich relativ viel Theaterstücke lese. Natürlich schaue ich viel fern, also viele Filme. Film und Theater sind ja eng miteinander verwoben, speziell was die Stoffe angeht. Weniger jetzt die Machart. Also ich schaue viel fern und ins Theater gehe ich auch, wenn es irgendwie geht. Nur wenn man so viel spielt und dann auch noch die eigenen Stücke anschaut, dann ist es leider so oft, dass man dann an den freien Abenden nicht auch noch ins Theater gehen will und anderes anschaut. Das ist ein bisschen die Krux, aber ja.
Ja, ist verständlich. Ist so. Ich hatte kurz ein Gespräch mit Jorgat Lasnik und er hat gemeint, es gibt mittlerweile eine neue Generation von Kabarettisten. Er hat da diese Influencer angesprochen und dass sich da ein großer Wandel befindet. Siehst du das auch so?
Ich glaube auch, dass es da völlig neue Formen gibt. Ich glaube aber parallel auch, dass sich diese alten Formen eben, ich sage jetzt mal klassisches Theater mit dieser Guckkastenform, dass sich das halten wird. Also wir hatten ja während Covid wirklich ein bisschen die Angst, dass diese digitalen Formen das alles abgraben, uns, sage ich jetzt mal. Und jetzt, ich sage jetzt mal, das letzte und das vorletzte Jahr sind die ersten, wo wir sehen, das Theater wächst wieder, es ist voll, es ist Nachfrage da, es kommen auch junge Leute rein, hoffentlich auch. Ich hoffe nur, dass die jungen Leute, die diese digitalen Formate nutzen, auch das Theater für sich finden, weil es einfach eine Form ist, die sich schon abgrenzt von diesen digitalen Formen. Ich sehe das vor mir, ich rieche die Leute, ich habe Leute neben mir. Es ist ein anderes Medium und ein wahnsinnig tolles Medium.
Life is life.
Ja, und wird's auch bleiben. Also da bin ich mir sicher.
Mhm. Seit vielen tausend Jahren, ja, oder? Ja. Theater, ich glaube auch, dass das nicht vom Aussterben bedroht ist. Ja.
Vor allem kann man es nicht klauen. Noch nicht.
Genau. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, wenn ich jetzt so die jüngere Generation ansehe, Markus Linz oder Manni Kreutler, ich sehe da schon immer wieder einen Stefan dahinter, der sich sehr beeindruckt oder beeinflusst hat. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn es gerade um die Mundart geht. Ja. Und denke, das ist schon deine Schule, oder?
Puh, das kann ich am allerwenigsten sagen. Also es ehrt mich natürlich sehr, wenn es so ist, aber ich glaube eher, was wir salonfähig gemacht haben, ist, dass es jetzt viel mehr Leute machen, dass sie sich trauen, dass sie sagen, okay, und das kann ich, glaube ich, auch und das mache ich. Ich glaube einfach, dass wir das auf einem breiteren Rahmen gestellt haben, als das Kabarett vor uns war. Da gab es natürlich, es gab immer Wühlmäuse. Und das war natürlich die klassische Form des, ich sage jetzt mal, des politischen Kabarets eher. Und wir sind natürlich eher in diese, ja, wie soll ich sagen, Comedy, in diese etwas breitere Schiene, die nicht reine Comedy ist, aber die so, was zum Beispiel Gerhard Polt auch macht, dieses Volksmund, mal hören, wie reden die Leute, wie handeln sie und wie tun sie. Ich glaube, da waren wir die Ersten, die das so ein bisschen breiter aufgestellt haben. Und ja, da orientieren sich natürlich viele dran und das ist auch gut so.
Mhm. Was auch sehr schön ist, dass du mit deiner Nichte unterwegs bist, mit der Anna.
Ja.
Und das ist dann quasi schon die nächste Generation. Aber ich finde, ihr ergänzt euch da sehr, sehr gut. Ja? Also sehr eingespielt. Natürlich, Blut ist dicker als Wasser.
Ja, sehen wir. Also das Feine ist natürlich, wenn man jemanden so gut kennt und man weiß, wie der tickt, dass es schon während des Schreibens leicht ist. Weil ich weiß natürlich, was sie kann, was sie gerne macht, was sie vielleicht nicht so gerne macht. Also kann man viel mehr auf den Punkt hin schreiben. Das ist klar. Das ist sicher so.
Ja. Du hast vorhin angesprochen, du hast noch etwas in der Schublade, wo du seit 10 Jahren dran bist, wenn ich das ansprechen darf.
Ja.
Kannst du das mal spoilern, was das für ein Buch ist?
Ja, das ist etwas, das mit meinem sonstigen Schaffen eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich schreibe seit wirklich 10 Jahren nebenbei eben, darum dauert es auch so lange. Aber es ist auch ein dickes Teil, jetzt sind irgendwie über 1000 Seiten. Ein Roman, der über 100 Jahre spielt, der zwischen Frankreich und Deutschland spielt. Und der ist jetzt fertig in erster Fassung und jetzt muss ich nochmal drüber und lektorieren und Verlagssuche und halt alles, was ein Jungautor auch machen muss, weil da fange ich natürlich bei Null an.
Ja. Aber es war ein anderes Genre, oder?
Genau, aber es war wahnsinnig spannend, auch vom Schreiben her, wenn man so lange Theater schreibt, zu sehen, was man da nicht machen kann, aber vor allem auch, was man machen kann, was im Theater eben nicht geht. Weil das Theater sehr strenge, enge, kleine Form ist und da kann man halt wahnsinnig viele Sachen machen, die man sonst nicht machen kann. Da kann man sich austoben.
Das weckt natürlich Neugierde, ja?
Ja, schauen wir mal.
Stefan, was war so jetzt gerade in Vorarlberg deine lustigste Begebenheit? Es hat sie ja zahlreiche gegeben, daher könntest du wahrscheinlich auch einen Film drüber drehen oder ein Buch schreiben. Aber so als Bühnenschaffender auf der Bühne, wie das Publikum reagiert hat, was gab es da irgendeinen Slapstick?
Also das Schönste, also eine Story, die ich noch sehr gut... Das ist sicher 20 Jahre her. Da haben wir Schaffer-Schaffer-Hüselbauer gespielt und dann kam ein Ehepaar nach der Aufführung auf uns zu und sagt, Stefan, das war super. Das war so super. Und wie euch das alles einfach so einfällt und vorne zu, wie das aus euch rauskommt. Und das ist natürlich das Schönste, was einer sagen kann, dass es so echt wirkt, oder? Der hat keine Ahnung.
Improtheater.
Genau, dass das geschrieben wird und geprobt wird, und das ist natürlich super.
Ja, das größte Kompliment, das man haben kann, ja.
Das ist schön. Und ein sehr schönes auch bei Schaffer Schaffer Hüselbauer kam bei einer ausverkauften Aufführung, kam ein Ehepaar kurz vor der Aufführung auf uns zu. Und wir haben gesagt, ja, es ist voll, also es geht halt nicht. Ja, ob wir nicht doch rein können und so weiter. Und dann stellte sich heraus, das war ein Mann, der eine Herzoperation am nächsten Tag hatte. Und er hatte einen Abend, zwar also eine richtig heftige, er hatte einen Abend, wo er noch wohin konnte. Und das war nicht sicher, was da rauskommt. Und dann haben wir natürlich gesagt, natürlich, der sitzt notfalls auf der Bühne, auf der Seite.
Schön.
Und der hatte dann die Operation und 2 Monate später, der hat so gemundener Porzellan, haben die gemacht, kam der mit einer Kiste Porzellan und die Herzoperation war gut und alles toll. Und das ist dann schon sehr toll, wenn man denkt, okay, der würde echt seinen letzten Abend bei uns verbringen, das ist schon toll.
Okay.
Das merkt man sich.
Ja, du bist mir vorhin, bevor du gekommen bist, kurz in den Sinn gekommen. Es ist ein Lied von dir. Da ist so ein Auto vorbeigefahren, jemand, der Tiefkühlprodukte anbietet und von Haus zu Haus fährt. Ja, der Bofrostman. Ja. Und das ist auch jedes Mal, wenn ich den sehe, muss ich an dich und dein Stück denken. Das sind einfach so Momente, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Viele, viele Jahre nach dem Theaterstück.
Ja, schön. Das ist auch sehr lustig, dass viele Volksschulen lernen dieses Lied. Also die 2., 3., 4. Klässler, also George und ich, mit dem ich das ja gemacht habe.
Mhm. George Nussbaumer.
Ja, genau. Ja. Wir waren mal in einer Volksschule und alle Schüler konnten das Lied, aber alle. Ohne Blatt, ohne alles.
Quasi in einer Schulsong.
Ja, weil sie natürlich diese 96 Gemeinden lernen, oder? Das ist der Sinn dahinter, natürlich. Das hat die ÖVP, schätze ich mal, durchgesetzt, dass das Schulliteratur wird.
Nicht schlecht. Also nicht zu vergessen, Stefan Vögel auch als Musiker.
Ja, Musiker. Also das ist schon der George.
Songschreiber, ja.
Texter gerne. Texten gerne. Sonst bin ich da als Musiker nicht wirklich.
Aber das ist schon eines der Lieder. Es ist nicht das einzige, aber das, ja, für Schulen. Vielleicht mal ins Curriculum.
So, schauen wir mal, hoffentlich.
Neuer Lehrplan. Genau. Du hast ja auch ein Faible für die Iberische Halbinsel. Stichwort Barcelona. Blut geleckt?
Ja, schon lange. Ich bin seit 1995 bin ich eigentlich immer Teile des Jahres da. Dann kamen die Kinder, dann wurde es ein bisschen weniger und jetzt bin ich aber wieder öfters unten und liebe die Stadt und liebe das Meer und mag diesen Wechsel von, ich sage jetzt Großstadt und auch bei uns Land. Ich liebe das.
Savoir vivre.
Ja, doch, schätze ich sehr und
und sonst bist du wohnhaft in Liechtenstein?
Ja.
Im schönen Mauren?
Seit 20 Jahren mittlerweile, ja. Ja.
Gut, vielleicht eine abschließende Frage, oder kannst du noch etwas wiedergeben, wo du sagst, da habe ich die Leute immer zum Schmunzeln gebracht. Der Jörg musste mir einen schmutzigen Witz erzählen. Vom Stefan Vögel hätte jetzt gern vielleicht etwas Selbstgeschriebenes. Könnte ein Monolog sein, natürlich.
Oh je, oh je. das ist schwierig, weil ich die Texte nicht mehr alle kann. Was ich noch weiß, ist ein Satz des Schwarzarbeiters aus dem Schaffer Schaffer Hüslebauer 1, weil wir jetzt natürlich Schaffer Schaffer Hüslebauer 3 spielen, ab Herbst.
Ab Herbst.
Ab Herbst. 25. Und da wird dann auch wieder der Schwarzarbeiter vorkommen. Und da gab's, da ging's darum, dass während des Bauens der Mann und die Frau miteinander streiten, wer die Werkzeugkiste verschlammt hat. Und dann kommt der Schwarzarbeiter ganz am Schluss und sagt, ich habe ja schon eine Werkzeugkiste putzt.
Sehr gut. Kommt vor.
Viel mehr weiß ich nicht mehr.
Super. Lieber Stefan, mach weiter so. Wir freuen uns auf dein Buch und auf weitere Stücke sowie Schaffer Schaffer 3 Reloaded.
Mal hoffen wir, dass es wird.
Dankeschön. Alles Gute.
Danke auch.
Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Tech.